ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Erinnerung an Christa Beudel. Sie war früher Leiterin der christlichen Blindenschriftdruckerei. Der Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge bietet eine Begleiterschulung an und der evangelische Spirit zur Besonderheit der Diakonie.
Komm-in-Netzwerk Nachrichten, kurz KINA.
Erinnerung an Christa Beutel. Von 1968 bis 1995 leitete Christa Beutel die Blindenschriftdruckerei des Christlichen Blindendienstes in Wernigerode. Im März 2022 ist sie verstorben. Über die Geschichte, die Herausforderungen und die mit ihren Worten Wanderung durch die Niederungen der Druckerei sprach Jörg Sorge zum Ende ihrer Dienstzeit 1995. In Erinnerung an ihr Engagement und die Führung auch über schwierige Zeiten hinweg, hören Sie hier Auszüge aus diesem Gespräch.
Von 1968 bis 1995 stand die Einrichtung unter Leitung von Frau Beutel. Sie trat die Nachfolge von Fräulein Fröhlich an, zunächst aber nicht in der Absicht, dies über einen längeren Zeitraum zu tun, denn als Mutter von drei kleinen Kindern eine solche umfassende Tätigkeit zu übernehmen, ist ein Wagnis. Es fand sich aber niemand anderes und aus der Übergangslösung wurde schließlich Dauerzustand. In welchem Zustand aber befand sich Druckerei und Leihbücherei in den 50er und 60er Jahren?
Heim und Druckerei standen bis 1955 unter der Leitung von Herrn Merz, der krank aus dem Krieg zurückgekommen ist. Und seine Liebe galt dem Heim und die Druckerei wurde so ein ganz kleines bisschen mit der linken Hand gemacht. Die war also auf einem sehr, sehr schlechten Zustand. Aber 1955 kam Fräulein Fröhlich und ihre blinde Freundin Hildegard Verliner nach Wernigerode und übernahmen die Druckerei. Und die haben in den 13 Jahren, die sie hier gewesen sind, also unglaublich viel geleistet. Also da muss ich wirklich heute noch sagen, davor habe ich eine ganz enorme Hochachtung. Fräulein Fröhlich ist Bibliothekarin gewesen, gelernte Bibliothekarin. Und Fräulein Verliner ist Punziererin gewesen in Berlin-Steglitz. Und die beiden, die haben also wirklich mühsam angefangen aufzubauen. Man musste ja damals Druckgenehmigungen für alles haben zu DDR-Zeiten. Und sie haben also gefunden, als sie nach Wernigerode kamen, es gibt eine gültige Druckgenehmigung für das evangelische Gesangbuch. Damals das evangelische Kirchengesangbuch, das 1953 eingeführt worden ist. Und da haben die beiden sich zuerst mal dran gemacht, das Erste, was zu ihren Zeiten dann gedruckt wurde und auch in einer einwandfreien Qualität gedruckt wurde. Das ist das evangelische Gesangbuch gewesen.
Nun gab es zu der damaligen Zeit schon andere Blindenschriftdruckereien und wie wir wissen, hat der Verein, der 1904 gegründet wurde, die Stuttgarter Jubiläumsbibel als Blindendruckausgabe in Auftrag gegeben.
Die ist damals bei der Nikolauspflege in Stuttgart gedruckt worden und zwar von Sehenden und sie hatte also Mängel, ja, sodass also Blinde nicht so gut damit zurechtgekommen waren und das ist eigentlich überhaupt der Anlass gewesen, dass es da eben solche Mängel gab zum Entstehen der Blindenschrift. Druckerei. Nur erst als diese Auftragswerke bei bestehenden Blindenschriftdruckereien nicht befriedigten, da ist erst der Gedanke aufgekommen, wir wollen eine eigene Druckerei.
Und die ist also dann in Wernigerode entstanden. Und dazwischen kam aber der Krieg und nach dem Krieg waren im Osten ganz andere Verhältnisse als im Westen. Und das wirkte sich natürlich auch auf den Verein bzw. die Gesellschaft für christliches Leben unter den deutschen Blinden aus.
Die wurde 1954 aufgelöst, als es vom Staat her keine Gesellschaften mehr geben durfte, beziehungsweise als die Gesellschaften mit christlicher Prägung sehr leicht hätten kassiert werden können. Da ist das hier Grund und Boden dem Kirchenkreis Wernigerode unterstellt worden und so über die Jahre gerettet worden.
Es war in der Folgezeit äußerst schwierig gewesen, diese Arbeit am Laufen zu halten.
Wir haben jede Stelle in der Druckerei ja nur einmal besetzt gehabt. Und wenn da jetzt jemand ausgefallen ist, dann wurde die Situation äußerst, äußerst schwierig. Und wir haben viel, viel improvisieren müssen, um die Lücken auszufüllen und das eben diesen Ausfall dann in irgendeiner Weise aufzufangen. Und das hat uns eigentlich die ganzen Jahre wirklich in Atem gehalten, das muss man schon so sagen, ne? dass wir zum Teil keine Punziererin hatten, dass wir zeitweise keinen Korrektor hatten. Das war also wirklich sehr, sehr belastend. Und dann immer noch praktisch das, was man sich vorgenommen hatte, eben doch noch irgendwie über die Runden zu bringen, das ist nicht ganz einfach gewesen.
Nichtsdestotrotz gab es auch Lichtblicke.
Damals, als der erste Anbau stand, der ist 13 Jahre lang immer wieder beantragt worden und immer wieder wurde die Baugenehmigung nicht gegeben und abgelehnt. Und als es dann endlich soweit war, den Anbau beginnen zu können, wir haben damals den Vertrag für den Anbau unterschrieben, der musste für Westgeld gebaut werden, weil anders kriegte man überhaupt keine Genehmigung. Und wir haben den Anbau angefangen, haben den Vertrag unterschrieben, als wir 5 Mark Westgeld in der Tasche hatten. Das war alles. Und das ist also wirklich eine Sache gewesen, die so sehr auf Glauben geschehen ist, dass man das also heute, in der heutigen Zeit, vor allen Dingen, wenn wir den jetzigen Neubau ansehen, also muss ich sagen, da möchten wir den Hut vor uns selber ziehen, dass wir also so einen Mut gehabt haben. Das war also für uns damals eine ganz, ganz unfassliche Sache, wie das Geld wirklich zusammengekommen ist und wie wir dann zum ersten Mal auch wirklich ausreichende Arbeitsmöglichkeiten gehabt haben.
Durch den Anbau wurden also die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessert.
Der Anbau diente zur Erweiterung der Druckerei. Das ist zweigeschossig. Das Kellergeschoss, da kam das Archiv hinein. Das waren in der Hauptsache die Blechplatten. Die standen ja, die Sätze. Und wenn dann eine neue Auflage gedruckt wurde, dann wurden diese Blechplatten aus dem Keller geholt. Und dann wurde mit diesen Blechmatrizen wurden Abzüge auf Papier gemacht. Und so dann zum Beispiel von der Bibel. Da wurden immer 30 Exemplare hergestellt. Und wenn die sich dem Ende zuneigten, dann wurden die Platten wieder geholt und dann wurde die nächste 30er Auflage gemacht. Dann standen einige Maschinen, eine große Schneidemaschine stand im Keller. Wir mussten uns zum Teil unser Papier auf das Format selber schneiden, was wir brauchten. Heute geht das eben, da kann man also maßgerecht bestellen und bekommt das dann auch in einwandfreier Qualität und wirklich so geschnitten, wie man es braucht. Aber das war früher nicht selbstverständlich. Dann war da das Papierlager. Wir bekamen jedes Jahr eine Zuteilung von Papier und die musste sehr sorgsam gehütet und sehr vorsichtig gelagert werden. Da waren also bestimmte Temperaturen dann immer vorgegeben und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit musste da sein. Das war also alles in dem Anbaukeller und darüber waren 2 Punzierräume, wo also der Drucksatz gemacht wurde. Punzieren heißt in Blech treiben, da wurden also mit einer elektrischen Blindenschriftprägemaschine die Drucksätze hergestellt in Zinkblechplatten. Dann war unser Büro, meines Mannes und mein Büro und dann der große Tagesraum.
Bevor so ein Buch, das in Schwarzdruck vorliegt, auch in Punktschrift erscheinen kann, müssen heute manche finanzielle und auch rechtliche Hürde genommen werden. Zu DDR-Zeiten lagen diese Hürden eher auf der ideellen oder inhaltlichen Seite.
Dann mussten wir eine Nachdruckerlaubnis anfordern beim Ministerium für Kultur. Das haben wir nicht direkt tun müssen, sondern es ging über einen lizenzierten Verlag, die Evangelische Verlagsanstalt in Berlin. Die besorgte das für uns. Und in der Regel kriegte man die Nachdruckerlaubnis. Es hat wenige Fälle gegeben, wo dann auf Änderungen bestanden wurde. Denn die Bücher, die wir gedruckt haben, die waren ja alle bereits im Schwarzdruck erschienen und hatten da ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Nur uns gab manchmal einzelne Worte, die also nicht geliebt waren. Zum Beispiel durfte man also in dieser Welt, diese Formulierung, die schloch raus. Also daran konnte die Genehmigung für ein Buch scheitern. Oder es durfte nicht vorkommen, die evangelische Kirche in Deutschland. Wir geben zum Beispiel den liturgischen Wochenkalender heraus. Das ist eine Sache, die machen wir jetzt sofort vom Entwurf an in Punktschrift. Da gibt es gar keine Schwarzschrift, weil das eben eigene Zusammenstellungen von Texten sind. Und früher war das eben so, wir mussten für die Genehmigung aber ein Manuskript einreichen in Schwarzschrift und mussten also praktisch das, was wir uns in Punktschrift gedacht hatten, erstmal in Schwarzschrift, in Normalschrift übertragen mit Schreibmaschine und mussten das dann in Schwarzschrift zur Genehmigung geben und dann kriegten wir die Genehmigung für das, was wir eigentlich schon längst gemacht hatten, nämlich den liturgischen Kalender in Blindenschrift.
Typisch DDR kann man da nur sagen. Aber trotz der mühevollen Genehmigungsverfahren war es möglich, Bibelteile in Tschechisch zu drucken und auch Vorbereitungen für eine russische Ausgabe zu treffen. Wie wurde die Arbeit finanziert? Wir haben schon gehört, dass der Anbau zum Teil mit Westgeld, wie wir damals sagten, errichtet wurde. Aber wie wurde die tägliche Arbeit finanziert?
Zu DDR-Zeiten wurde die Arbeit ausschließlich durch einen Freundeskreis finanziert. Zudem gehörten viele einzelne Christen, aber auch sehr viele Kirchengemeinden, die bei bestimmten Anlässen für uns Kollekten gesammelt haben. Zum Beispiel bei ökumenischen Gottesdiensten oder gerade auch bei der Bibelwoche, die Anfang des Jahres ja immer ist. Da war meistens eine Kollekte für den Druck der Blindenbibel bestimmt. Und wir haben zwar nie in Hülle und Fülle Geld gehabt, aber immer so viel, wie notwendig war. Man wusste damals, man brauchte ungefähr 250.000 Mark im Jahr. Und die 250.000 Mark sind immer da gewesen. Eigentlich nie im Voraus, aber immer dann, wenn sie gebraucht wurden. Und von diesen Kollekten der Leute, die damals nur in der DDR, anderswoher konnten die ja nicht kommen, denn es gab ja keine Möglichkeit, also von West nach Ost in irgendeiner Weise Geld zu transferieren. Und da haben also wirklich die Leute hier in der alten DDR, in der ehemaligen DDR, praktisch die ganze Arbeit hier in Wernigerode finanziert und auch die Bibel, den Druck der Bibel, sodass die Bezieher in der Bundesrepublik wirklich den geringen Preis, den wir da genommen haben, damals hat eine Bibel 80 Mark gekostet, 50 Mark fürs Alte Testament, 30 Mark fürs Neue Testament, das haben also wirklich hier unsere Leute aus der DDR finanziert. Und das ist eine Sache, das würde ich also als Höhepunkt wirklich bezeichnen. Das hat es nach der Wende so nicht mehr gegeben.
Soweit das Gespräch mit Christa Beutel aus dem Jahre 1995 zur christlichen Blindenschriftdruckerei Wernigerode.
DEBES-Fortbildung sehend erfolgreich blinde und sehbehinderte Menschen begleiten vom 24. bis 26. März 2023 in Wernigerode. Wie begleite ich einen blinden Menschen durch die Stadt? Wie durchschreiten wir gemeinsam Türen oder bewegen uns auf Treppen? Wie biete ich einem sehbehinderten Menschen einen Stuhl an? Wie kann ich den Einstieg in ein Auto unterstützen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der dreitägigen Schulung, denn für sehende Begleitung, so der Fachausdruck, gibt es erlernbare Techniken. Diese Techniken helfen bei der Assistenz für blinde bzw. sehbehinderte Menschen. Sie ermöglichen es, die zu begleitende Person sicher und wirksam zu führen und ihre aktive Teilnahme zu unterstützen. Diese Technik wird in der Fortbildung nicht allein theoretisch erklärt, sondern auch gleich praktisch umgesetzt. In Zweierteams wird im Tagungshaus geübt und auch in der näheren Umgebung ausprobiert. Um sich einfühlen zu können, gehören weiterhin eigene Orientierungsübungen unter der Augenbinde zum Programm. Darüber hinaus wird eine Einführung in die verschiedenen Augenerkrankungen und deren Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen gegeben. Je nach Interesse der Gruppe werden auch Hilfsmittel für den Alltag oder Spiele vorgestellt. Eigene Fragen können dabei mit einbezogen werden. Das Training erfolgt durch Jochen Bartling, Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität und lebenspraktische Fähigkeiten. Die Tagung wird von der DEBES geleitet. Die Teilnehmenden erhalten zum Abschluss der Fortbildung ein Zertifikat. Interessenten melden sich bitte bei Pfarrerin Barbara Brosius, theologische Referentin, Dachverband der Evangelischen Blinden- und Evangelischen Sehbehindertenseelsorge DEBES. Ständeplatz 18, 34117 Kassel. Telefon 0561 7298 7161 und Fax 0561 7394052.
Der evangelische Spirit, ein Beitrag von Ulrich Lelier, erschienen bei Glaube und Heimat am 22. Januar 2023. Der evangelische Spirit. Diakonische Einrichtungen unterscheiden sich durch das christliche Profil von anderen Sozialverbänden. Dafür tragen Theologen Sorge, indem sie Leitungsverantwortung übernehmen. Mit welchen Anforderungen das verbunden ist, beschreibt der Diakoniepräsident in einem Gastbeitrag. Sie heißen Vorstandsvorsitzende, Direktor, theologische Leiterin oder Rektor. Sie sind ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer an der Spitze diakonischer Unternehmen. Das hat nicht nur Tradition. Seit vor 175 Jahren Johann Heinrich Wiechern den Grundstein für die damalige innere Mission legte. Auch für die daraus erwachsenden Organisationen der Diakonie ist theologische Leitung ein aktuelles Erfordernis, und zwar mehr denn je. Denn die evangelischen Theologinnen und Theologen im Leitungsamt tragen Gewähr dafür, dass sich Diakonie unterscheidet von den Angeboten anderer Wohlfahrtsverbände oder privater Unternehmen in der Sozialbranche. Nach der erfolgreichen Professionalisierung der diakonischen Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten folgen viele Dienstleistungen und Abläufe den höchsten Standards und bewährten Arbeitsprozessen. Ein entzündeter Blinddarm wird in einem evangelischen Krankenhaus nicht anders entfernt als in einem städtischen Hospital. Und die Beratung zu komplexen rechtlichen Fragen der Sozialgesetzgebung sollte gleichermaßen zum optimalen Ergebnis für die Betroffenen führen. Doch Diakonie soll darüber hinaus erkennbar sein als der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Sie fußt auf dem christlichen Menschenbild und dem Auftrag Jesu Christi. Nach dem Markus-Evangelium fragt er den blinden Bettler vor Jericho: Was willst du, dass ich dir tun soll? Ein Satz, der auch heute noch leitend ist für eine diakonische Arbeit, die Menschen auf Augenhöhe begegnet und die sich an deren Kompetenzen und Bedürfnissen ausrichtet. Dieser evangelische Spirit muss in diakonischen Einrichtungen erlebbar sein, nicht nur in Andachten und Seelsorgeangeboten, sondern auch im Alltag. Und er muss von der Unternehmensspitze verkörpert werden. So gelebte Leitungsverantwortung durch Theologinnen und Theologen trägt Gewähr dafür, dass Impulse der Nächstenliebe gesetzt werden und das Evangelium einladend und zeitgemäß kommuniziert und erfahrbar wird. Selbstverständlich reicht das allein für die Führung eines diakonischen Unternehmens nicht aus. Erforderlich ist ein gelingendes Zusammenspiel der Kompetenzen. Theologie, kaufmännische und rechtliche Leitung müssen ebenso vorhanden sein wie fachliche Kompetenz, etwa in den Bereichen Medizin, Pflege oder soziale Arbeit. Geeignete Personen zu finden, ist eine herausfordernde Aufgabe, denn die theologische Ausbildung an den Fakultäten der Universitäten befähigt nicht zur Leitung von Unternehmen. Das gesamte Thema Diakonie ist in den Lehrplänen unterbelichtet und auch in der zweiten Ausbildungsphase, dem Vikariat, spielt es kaum oder keine Rolle. Dabei kommen auch im kirchlichen Dienst Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr ohne Kenntnisse von Führung, Management und Kommunikationsfähigkeit aus, sei es in immer größer werdenden parochialen Strukturen, bei der kompetenten Begleitung zivilgesellschaftlicher Strukturen, der stärkeren Einbindung und Motivierung von Ehrenamtlichen oder in den immer vielfältigeren Sonderpfarrstellen. Und ohne ökonomisches Verständnis wirtschaftlicher Aspekte lässt sich in Gemeinden und Kirchenämtern nur schlecht haushalten. Die nachwachsende Theologengeneration steht vor vielfältigen und miteinander verschränkten Herausforderungen von Management und Kommunikation, die durch die klassischen Fächerkanon im Theologiestudium nicht mehr abgebildet werden. Die Folge ist ein Mangel an qualifizierten und motivierten Bewerbern für die vielfältigen und immer komplexeren Aufgaben, sowohl in den gemeindlichen und kirchlichen Handlungsfeldern als auch bei der Leitung diakonischer Unternehmen. Hier ist ein Umdenken überfällig. Eine grundlegende Reform des Theologiestudiums nützt sowohl der sich gravierend verändernden Kirche selbst als auch der Diakonie. Es fördert auch ihr Miteinander im Sinne einer diakonischen Kirche mit Zukunft. Die Attraktivität des Pfarrberufs steigt, wenn das Fach künftig für ein breites Aufgabenfeld qualifiziert. In Kirche, Diakonie und darüber hinaus. Und in Zeiten, in denen Lebensmodelle und Karrieren nicht mehr geradlinig vom Schulabschluss bis zur Rente ausgerichtet sind, muss auch die Offenheit für berufliche Umstiege mitgedacht werden. Quereinsteiger bringen ihre Erfahrung und Kompetenzen von außen ein. Und Aussteiger können evangelischen Spirit in andere gesellschaftliche Bereiche und Organisationen eintragen, mit denen Kirche und Diakonie künftig zusammenarbeiten werden. Wenn Kirche und Diakonie ihrem christlichen Auftrag auch in Zukunft gerecht werden wollen, müssen sie fit sein für eine offene und in Netzwerken organisierte Gesellschaft. Und das im Denken in Silos wie in tradierten hierarchischen Strukturen überwinden. Dies wäre unmittelbar auch ein Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Kirche, die in einem vielfältiger und säkularer werdenden Deutschland ihren Standort neu bestimmt und sich Respekt durch ihre Kompetenzen erwirbt. Christliches und diakonisches Handeln gehören dazu, begleitet von Theologinnen und Theologen, die Verantwortung übernehmen können für Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaft. Der Autor ist Theologe und Präsident der Diakonie Deutschland.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comm-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.